Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena
und Ellen
und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
Zahlen, Daten, Fakten. In der heutigen Folge dreht sich alles um Data. Welchen Gast wir euch mitgebracht haben und welchen Beruf er uns vorstellt, das erfahrt ihr jetzt. Diese Episode wird gesponsert von Joblets.de, der Plattform für deinen nächsten Karriereschritt. Entdecke spannende Jobangebote und mach den nächsten Schritt in deine berufliche Zukunft mit Joblets.
Ich sag mal so, hallo und herzlich willkommen zur Aufnahme Nummer 2. Ellen, ich habe dir heute einen Gast mitgebracht, den du natürlich schon kennst, weil Hintergrund hierzu, wir hatten ein kleines Huppala bei der letzten Aufnahme und deswegen müssen wir nochmal neu starten. Also Leute, es kann nur besser werden. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem Gast. Ich sag mal so, das virtuelle Mikro reiche ich rüber. Wer bist du und was für einen Beruf hast du uns heute mitgebracht?
Hi, ich bin Christian aus Fürth und jetzt wird's ganz peinlich, weil wir hatten ein Hoppala, als sich drei erfahrene Podcaster zum Podcast verabredet haben und ein Kommunikationsgap drin hatten. Dann muss man eben nochmal neu aufnehmen. Also ich habe auch einen Podcast. Mir wurde gesagt, ich darf hier ganz kurz diese kleine Werbung machen. Der dreht sich um Daten und ich arbeite auch mit Daten. Also ich bin Global Data Architect. Und ja, das ist der Job, den ich mitbringe. Aber ich glaube, wir gucken auch ein bisschen um die Jobs drumherum. Was macht denn ein Global Data Architect? Warum ist das für ein Unternehmen wichtig? Und ja, das zu mir.
Bevor wir jetzt da hinkommen, dann nimm uns einfach einmal mit. Ich weiß vor der Helena schon, dein Lebenslauf läuft jetzt nicht wirklich geradlinig, wie du da hingekommen bist. Und was hast du eigentlich so alles schon mal gemacht in deinem Leben?
Ich bin jetzt Version Christian, ich sage, warum? Das ist doch total geradlinig. Also ich bin Christian Version 4.0 jetzt. Passt zur Industrie 4.0, ne? Also ich habe ursprünglich, wäre der Plan in meinem Leben, wenn du an Vorsehung glaubst, gewesen, dass ich als ältester Sohn eines selbstständigen Metzgers die Metzgerei übernehme. Und habe dann angefangen, quasi auch immer in einem Familienbetrieb mitzuhelfen. Habe irgendwann festgestellt, das ist nicht so ganz meine Story im Leben. Habe mich dann entschieden, Abi zu machen und irgendwie so meiner Leidenschaft zu folgen und Biologie zu studieren. Bin dann da auch geblieben, weil Forschung fand ich immer cool. Also fand ich damals sehr cool. Und als Kind hat es mich auch fasziniert. Bin dann in der Forschung geblieben, habe dann an Hautkrebs geforscht nach meinem Diplom, also mit der Doktorarbeit. Und habe dann festgestellt, ja, da habe ich im Labor meine Daten selber erzeugt. Aber Forschung und Universität sind mir in Deutschland halt zu starr. Und bin dann abgebogen in die Beratung und da eben auch mit Daten und ja, IT-lastig. Aber schon sehr viel mit Daten. Und jetzt habe ich gesagt, als Berater stehst du eben immer so ein bisschen am Spielfeldrand. Die Analogie hat ein Freund von mir gebracht. Du stehst am Spielfeldrand und coachst deine Kunden, was sie tun sollen. Also wie ein Trainer beim Fußball, der außen schreit jetzt, flank halt, passt doch dahin. Und jetzt habe ich mich eben selber eingewechselt als Global Data Architect und sage, nee, jetzt muss ich selber mitspielen. Und wenn ich denke, was mir jetzt eine Flanke schlagen muss, dann mache ich das jetzt selber.
Und wenn du uns mal so mitnimmst zu so einem typischen Tagesablauf, weil mir ist noch nicht so ganz klar, was du machst.
Also das ist das Coole, den einen Tagesablauf gibt es nicht. Also es fängt an mit Rechner aufklappen und zu gucken, was zu tun ist. Und wenn du den Tag vorher nicht entsprechend planen konntest, eben die restlichen Sachen noch zu beplanen. Ansonsten hast du ein bisschen Housekeeping-Themen, also so Hausarbeit, die du machen musst, zu gucken. Im Datenbereich ist es so, wir versorgen die Menschen im Unternehmen mit den Daten, die sie brauchen. Und dann musst du in der Früh erstmal gucken, meistens machst du diese Datenflüsse über Nacht und sagst, okay, hey Leute, hat jeder die Daten bekommen, die er braucht? Kann jeder arbeiten? Ist bei mir alles auf grün? Cool. Dann kann ich anfangen loszulegen oder ich muss ein bisschen Hausaufgaben machen. Und dann geht es eben darum, mit den Leuten zu gucken, wo gibt es noch Daten, die sie für ihren Job brauchen oder Informationen. Das ist jetzt sehr abstrakt. Ich weiß ja, dass ihr beide da auch ein bisschen so im Personalwesen unterwegs seid oder in der Gastro. Ich schlage mal eine Analogie vor und sag mal.
Jetzt bin ich gespannt.
Wenn die Ellen sagt, sie muss die Tischbelegung planen, dann braucht sie dafür natürlich die Anzahl der Reservierungen. Wie viele Reservierungen haben wir? Wie viele Leute kommen mit einer Gruppe? Wie lange bleiben die voraussichtlich und sowas? Und all das ist so, wir sorgen eben dafür, dass du jetzt nicht mehr ein Buch irgendwo liegen hast, wie man das früher aus dem Restaurant vielleicht noch kennt, also die Älteren unter euch. Die Jungen machen ja auch schon Klischee, ne? Die Jungen machen eh schon alles mit dem Smartphone. Sondern sorgen eben dafür, dass dann jemand wie die Ellen sagt, okay, hey, ich habe meine Tischbilligung, ich kann hier vielleicht noch ein bisschen Know-how rumschieben, dass ich den Tisch doch anders habe, weil die länger brauchen. Aber dass einfach jemand anders im Unternehmen, der wirklich Geld reinbringt durch Kunden, seinen Job ordentlich machen kann.
Sehr einfach erklärt.
Ja.
Jetzt weiß ich auch, was du machst.
Aber was denkst du, was für eine Art von Mensch muss man da vielleicht für sein? Also was für Kompetenzen bringst du auch selber mit, was du denkst, die wichtig sind für deinen Job? Aber was denkst du auch generell, was so Schlüsselqualifikationen sind, die Leute brauchen, um gut darin zu sein?
Also es ist, Data klingt ganz oft nach einer technischen Rolle. Also es hat auch einen technischen Anteil, aber es ist keine Hardcore-Techie-Rolle und das muss halt jedem klar sein. Schlüsselkompetenzen, sage ich mal, das eine, was ich mitbringe, glaube ich, Kommunikationsfähigkeit. Also deswegen mache ich auch einen Podcast, weil ich einfach gern rede. Also du brauchst Kommunikationsfähigkeit. Du musst mit Leuten reden. Du musst deren Arbeitsablauf verstehen und dann sagen, okay, wo kann ich helfen, deinen Tag besser zu machen? Und das ist das Zweite. Du musst eine Fähigkeit haben, dich schnell in andere Leute, in andere Bereiche reinzudenken. Und das ist so, wenn es ein paar Klischees gibt über das Bio-Studium, da lernst du nichts richtig, außer schnell irgendwelche Sachen zu lernen. Das heißt, wenn ich jetzt in Ellens Alltag schaue, ist es ein ganz anderer Alltag als bei der Helena. Ihr braucht ganz andere Daten, ihr braucht ganz andere Infos. Und auch wenn ich im Unternehmen bin, jemand, der in Human Resources arbeitet, braucht was ganz anderes als jemand, der ein Produkt herstellt oder jemand, der jetzt in der Zustellung ist, zum Beispiel der Briefträger oder der Paketfahrer, die brauchen ganz andere Daten. Und da musst du dich schnell reindenken können, schnell verstehen. Und das sind so Schlüsselkompetenzen. Ich sage Kommunikation, Einfühlungsvermögen hineinversetzen, also schnell lernen und dann einen technischen Anteil hat es immer, weil du musst immer überlegen, was ist mit dem System möglich und wie kann ich es umsetzen und zumindest eine Idee haben, wie man es umsetzen kann. Es gibt auch technischere Rollen in dem Bereich, die dann wirklich viel programmieren.
Aber du programmierst du gar nicht, oder?
Nicht mehr. Also ich kann es. Ich habe ein Stück weit auch mir mal in der Beraterzeit eben einige Programmiersprachen rudimentär gelernt. Also es gibt da Leute, die sind viel, viel fitter als ich. Die machen aber auch Tag ein, Tag aus nichts anderes. Aber ich weiß zumindest, was man grob programmieren kann und wo vielleicht Hürden liegen, wo es mehr Aufwand bedeutet. Und das musst du halt als Architekt schon wissen. Was ist kompliziert, was ist einfach? Und ja, aber du musst selber dann irgendwann nicht mehr programmieren, wenn du nicht willst. Also zur Not mache ich es schon nochmal.
Für mich ist immer so Programmieren so fernab von allem. Wenn ich dann immer so sehe, irgendwie so Codes hinterm schwarzen Hintergrund und dann sieht es so ganz anders aus und ein Interface nach vorne mit dem Frontend ist dann so, ist für mich so abstrakt irgendwie.
Ja, also das ist, du musst schon um programmieren zu können, deswegen sind auch ein bisschen wieder Klischee, viele Mathematiker und Physiker auch in die gerade in der Beratung reingegangen. Du musst zum Programmieren schon auch ein höheres Abstraktionslevel haben. Also, aber die Angst möchte ich auch allen nehmen. Programmiersprache heißt Sprache. Das ist auch was man lernen kann. Man kann jetzt auch nochmal Englisch, Chinesisch, Indisch dazu lernen. Programmieren ist auch eine Sprache, die du einfach lernen kannst. Also, ja, und zahl dir nochmal auf die andere Kompetenz an. Du brauchst eine gewisse Neugier für Dinge in dem Datenbereich und halt einfach keine Angst, Neues zu entdecken. Ansonsten, ja, geht vielleicht woanders hin.
Du hattest vorhin auch so ein bisschen erzählt, dass du dich halt so total in andere Rollen hineinversetzen musst, sei es jetzt HR, sei es jetzt Versand, alles drum und dran. Hast du irgendwie Technologien oder Tools, die deine tägliche Arbeit so ein bisschen erleichtern?
Also ja, also das Ganze ist natürlich sehr toolgestützt. Aber das kann beliebig basal sein. Also was wichtig ist, ist die Techniken, die du anwendest. Da gibt es ganz oft Prototyping. Also wenn ich jetzt beispielsweise so ein Buzzword wie der Dashboard, also wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt für die Helena ein Dashboard, damit sie in der Früh das Ding aufmacht und weiß, okay, welche Sachen muss ich heute erledigen, dann kannst du das an einem Whiteboard, dann kannst du es auch mit Schere und Papier und Klebstoff am Tisch wirklich physisch basteln. Natürlich tust du dich leichter, wenn du sagst, du machst das in einem Miro, Mural oder wie diese Whiteboards heißen. Aber das Wichtige ist halt, dir diese Techniken anzueignen und das dann in irgendeinem Tool abzubilden. Und dann, ja, Dashboarding, dann wird es eben, da kommt dann der technische Teil von dem Data, wenn du wirklich sagst, ich hole mir die Daten aus dem HR-System in mein Analysesystem und bringe es dann, das was du vorhin gesagt hast, wieder raus in, über so ein Frontend, über ein Dashboard. Und da natürlich, da gibt es Tools, die dir das super erleichtern. Also ob die jetzt Power BI, Tableau, wie die alle heißen. Aber das ist das Wichtige. Am Ende des Tages zählen immer noch die Menschen, die diese Tools bedienen und nicht die Tools selber. Beantwortest du deine Frage oder habe ich jetzt irgendwie daneben?
Nee, perfekt, perfekt. Also hätte ja auch sein können, dass du mit Zelle und Stift durch das ganze Unternehmen läufst, deswegen.
Also wirklich, in diesen Workshops, wenn du sowas aufmalst, ist es oft noch, wenn du Präsenz bist an der Tafel, Whiteboard, dann machst du ein Foto und übersetzt es rüber. Das ist manchmal auch haptisch, dass die Leute es mal in der Hand haben. Und du arbeitest auch ganz viel mit Dummies, dass du es mal in so einem Klick-Dummy, dann passiert noch nichts, aber dann haben die es mal in der Hand, dann sehen sie, wie das funktionieren kann.
Was ist denn ein Klick-Dummy?
Also du machst quasi, du kannst es mit PowerPoint oder auch in diesen anderen Tools einfach so ein Dummy machen, wo du Beispielzahlen reinschreibst, aber dass die Leute es dann einfach einmal gesehen haben, wie sieht es denn echt aus.
Ach so, okay.
Wo du dann
ich dachte jetzt so wirklich haptisch.
Nee.
So, dass du irgendwas in der Hand hast, da habe ich jetzt so gedacht,
ja.
So, hä?
Ja, du hast dann das Smartphone oder den Laptop in der Hand.
Okay.
Ja, aber es einfach greifbarer machen. Das ist auch,
genau.
Also für den Mensch leichter dann zu verstehen. Und die Komponenten zu wissen, ja.
Weil das ist immer das Lustige, wenn du weißt, was die Leute wollen, das Ganze in der Technik abzubilden, das ist der leichte Teil. Sorry, liebe Techies, aber wenn du es mal verstanden hast, was die Leute wollen, das ist der leichte Teil, das irgendwie technisch hinzukriegen. Der schwierige Teil ist, dass jemand, der noch nie ein Dashboard in der Hand hatte, gar nicht sagen kann, was er von dem Dashboard haben will. Und du musst eben deswegen den Alltag verstehen, auch mal den Leuten neue Impulse geben, zu sagen, ja, aber was machst du denn, wenn du eine Kundenliste mit 150.000 Einträgen durchscrollst? Wie findest du denn deine 5 wichtigsten Kunden? Und dann sagen die, ja, ich brauche die Liste, damit ich meine Kunden übersehe. Das ist ja, aber du arbeitest doch nur mit den 5 wichtigsten heute. Ja, woher findest du das raus? Und dann sagen die dir, okay, das sind eben die 5 Kunden, die jetzt seit einem Jahr nicht mehr bestellt haben. Dann sagst du, okay, dann kriegst du halt automatisch in der Früh die 5 Kunden, die für dich am wichtigsten sind, angezeigt. Und so sparst du halt ganz viel Zeit dann.
Ja, anstatt die ganze Tabelle durchzugehen.
Genau. Aber das musst du eben, wenn jemand das noch nie gesehen hat, noch nie ein Dashboard gesehen hat, ist die schwierige Arbeit nicht, das Dashboard zu bauen, wo die 5 wichtigsten Kunden angezeigt werden, sondern rauszufinden, dass die Person gar nicht die Excel-Liste braucht, sondern einfach die 5 wichtigsten Kunden nach gewissen Parametern.
Ja, Kommunikation ist key.
Total.
Ja. Da kommen wir auf ein kleines anderes Thema zu sprechen. Ja. Viele Daten sind ja auch sensibel und du hast tagtäglich mit Daten zu tun. Wie setzt du das dann in deinem Job um? Ja, dem Datenschutz zu gewährleisten oder auch Compliance-Anforderungen, weil in Deutschland ist das ja auch immer sehr, sehr wichtig. Wie machst du das?
Also, wenn du einen guten Datenschützer im Unternehmen hast, dann ist es relativ einfach. Dann fragst du die frühzeitig, sagst du grob, was hast du vor? Und dann sagst du denen frühzeitig, hey, wir haben das und das vor, was ist denn eure Meinung dazu? Es gibt auch Datenschützer, die machen dir die Hölle. Und ja, du musst Compliance gewisse Sachen einhalten. Und deswegen ist immer das wieder Kommunikation proaktiv auf den Datenschützer, auf Compliance zugehen. Hey, was ist los? Und da muss ich sagen, gibt es halt nochmal 2 Unterschiede. Das eine ist extern, also zu gucken, dass keiner aus deinem Unternehmen bei uns jetzt Daten rausmopst und sagt, boah, cool, die kann ich verkaufen. Das ist super, super wichtig. Und da muss man richtig vorsichtig sein. Also auch, dass du jetzt nicht in irgendwelche öffentlichen Tools, KI-Tools, deine sensiblen Informationen reintippst und sagst so, hey, cool, ich hätte gerne, schreib mir das doch mal bitte schön für meinen Chef zusammen und da sind super kritische Informationen drin, das halt auch wieder die Leute abholen und den Leuten sagen, mach das nicht. Oder das halt technisch zu verhindern, dass die Leute am Dienstrechner irgendwelche unsicheren Tools oder Modelle aufrufen. Und das andere ist halt intern. Und da ist es oft so, dass es sich dahin bewegt, dass diese Informationen, bis auf welche, die wirklich super sensibel sind, immer öffentlicher werden. Also dass im Unternehmen die Daten vor den Mitarbeitern selber zu schützen, immer weniger wichtig wird in vielen Bereichen, was ich gut finde. Und natürlich, ja, es gibt halt Bereiche, da muss man wirklich aufpassen, dass jetzt nicht jeder sieht, wie viele Tage war denn der Christian dieses Jahr krank. Oder hat Person XY einen Schwerbehindertenausweis. Das geht einfach wirklich niemandem was an. Das dient einfach dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das muss man einfach umsetzen und dann eben die entsprechenden, da gibt es in den Tools auch Berechtigungen, dass man sagt, okay, das darf eben nicht jemand sehen. Das darf die HR-Mitarbeiterin, der HR-Mitarbeiter sehen, weil das für die eine relevante Information ist. Die müssen den Arbeitsplatz entsprechend gestalten. Die müssen es auch an die Behörden berichten. Aber eben andere Leute geht das einfach nichts an.
Ja, gerade so personenbezogene Daten sind ja immer,
Hey. In Deutschland das Gehalt. Das große Geheimnisgehalt.
Ja, dann gib uns doch mal ein Insight. Was verdienst denn du?
Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der 7. oder 8. Klasse so eine Art Berufswahltest?
Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört.
Wusstest du, dass bei unseren heutigen Sponsor Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote, sondern auch einen Quereinsteigertest? Hier kannst du zwischen 2 Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert, und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Testes bietet dir Joblitz sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Da steht in meinem Arbeitsvertrag, dass ich euch nicht genau sagen darf.
Ach Mann, hast du so eine Range vielleicht, wo du rausgreifen könntest? So, man kann von bis circa verdienen?
Also da gibt es gerade im Datenbereich massive Unterschiede. Also muss ich jetzt ehrlich sagen. Und ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Inhouse, also wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst oder in die Beratung gehst. Beratungsklischee, da verdienst du gut, musst dir den Arsch abarbeiten und lernst verdammt schnell verdammt viel, ist wahr. Also wenn du mit einem Master in die Beratung gehst, kannst du so um die 50 bis 60, je nachdem welche Beratung das ist, als Einstiegsgehalt rausholen. Sei dir aber bitte bewusst, dass du dann wirklich der 40-Stunden-Tag die Ausnahme ist, dass du super viel lernen musst und dass du wahrscheinlich die Mehrzahl der Nächte jetzt auch nach Corona wieder in einem Hotel oder in einer Wohnung weit weg von deinem Wohnort verbringst. Aber dann kannst du das als Einstiegsgehalt kriegen und dann kannst du auch in einer, ich nenne es mal, vernünftigen Zeit auf ein 6-stelliges Gehalt kommen. Das ist im Data- und Analytics- oder KI-Bereich problemlos möglich, dass du innerhalb von weniger als 10 Jahren auf ein 6-stelliges Gehalt kommst.
Ich habe gedacht, jetzt irgendwie schneller, so nach 2-3 Jahren.
Das klang jetzt so. Also 2-3 Jahre 6-stellig ist sehr sportlich. Dazu musst du krasse Stunts abziehen. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, mit einem 1,0 Master von Harvard oder Super Elite Uni kommst und dann bei McKinsey oder Boston Consulting in die Beratung gehst, ich glaube, da geht das. Aber
man muss sich doch Ziele setzen.
Ja, genau.
Nach 2 Jahren 6-stellig.
Also 2 Jahre finde ich sportlich. Ach ja, so 5-6 Jahren kannst du das machen. Und wenn du dann in der Beratung in eine vertriebliche Rolle gehst, dann kann auch mal noch eine andere Zahl vorne stehen.
Als die 7-stellig oder wie?
Nee, also als die 1 bei der 6-stelligkeit.
Ja, aber das sind doch gute Aussichten. Ich finde es
voll.
Also harte Arbeit wird sich irgendwann mal auszahlen. Man kriegt ja nichts geschenkt. Ja. Also man kann ja nicht erwarten, dass man einsteigt und dann direkt 6-stellig bekommt.
Ja, also, und das ist auch was, wo ich sage, dieses Klischee, diese Abkürzungen gibt es halt vielleicht, wenn du zufällig rechtzeitig Bitcoin gekauft hast oder im Lotto gewinnst, ja, okay, dann hast du schnell die Million auf dem Konto. Aber ansonsten für ein 6-stelliges Gehalt musst du halt auch echt was machen. Ja, also da musst du wirklich dafür arbeiten und das ist kein im Homeoffice, Homeoffice 4 Tage Woche ein bisschen rumchillen und die Katze streicheln. Dafür wird dir niemand ein 6-stelliges Gehalt geben. Also falls ihr jemanden findet, sagt Bescheid.
Irgendwann.
Gibt es eigentlich auch bestimmte Trends oder Entwicklungen, die du jetzt speziell beobachtest oder die generell so auf dem Arbeitsmarkt gang und gäbe sind, die deinen Job auch beeinflussen? Also wir hatten ja schon von AI gesprochen. Ich denke mal, das spielt wahrscheinlich eine zentrale Rolle.
Das ist, also AI ist gerade in dem Bereich der Trend. Ich glaube, der wird sich irgendwann jetzt auch wieder ein bisschen einpendeln in dem realistischen Ding. Aber es gab jetzt auch mal Zeiten, da wurden für Prompt-Engineers, wo niemand wusste, was genau ein Prompt-Engineer ist, teilweise 250.000 bis 300.000 Euro als Stelle ausgeschrieben. Und keiner wusste, was der dann eigentlich tut. Ja, gab es auch. Ich weiß nicht, wie seriös das war und ich weiß nicht, ob irgendjemand die Kohle dann wirklich bekommen hat. Aber KI ist bei uns in dem Moment, also im Moment der absolute Trend. Das Problem ist immer, dass alle KI machen wollen oben, aber dann die Grundlage nicht drunter ist. Und bei KI, ich weiß nicht, es gibt diesen, darf man bei euch so ein bisschen?
Natürlich, Schimpfwörter.
Shit. Es gab bei ganz vielen Systemen und im Datenbereich den Spruch Shit in, Shit out. Also wenn du schlechte Daten reinkippst, kriegst du schlechte Ergebnisse raus. mit KI ist es halt leider Shit in, Bullshit out, weil das verstärkt die, ja, das verstärkt die schlechten Effekte, die drinnen sind. Eine Freundin von mir, die hat mal bei Midjourney oder ein anderes Bildgenerierungstool gesagt, hey, ich bräuchte ein Bild von mir, ein KI-generiertes Bild von mir in einem Business-Outfit. Und dann hatte sie auf einmal einen Anzug an, mit Krawatte, als Frau. Und dann hat sie gesagt, boah, ich liebe KI, ich bin eine Frau, mach das Bild bitte nochmal mit einem weiblichen Business-Outfit. Na, dann war halt der Ausschnitt irgendwo Richtung Bauchnabel, die Brüste irgendwie mehr Silikon drin als in meiner Bartwand und kein BH an. Ja? Und so, was sie auch gesagt hat, wow. Ja, genau.
Sie auch gesagt hat, boah, ganz liebe, schön sexistisch, wo sie, diese AI.
Genau, wo sie auch gesagt hat, boah, liebe KI, ich wollte im Business-Outfit für Management und nicht irgendwie am Strich gehen. Ja? Und dann kommt, und da kommt eben wieder genau das rein, was du sagst. Die ist sexistisch. Und die kann natürlich auch rassistisch werden. Und das ist das, wenn du die KI halt einfach mit Bildern aus Instagram fütterst, wo Frauen Bilder viel Zuspruch finden, die vielleicht etwas leichter bekleidet sind, dann findet die KI das auch, dass das passt. Und wenn du halt in Deutschland immer noch mehr Thomas in DAX-Vorständen hast als Frauen, dann wird eine KI, wenn du eine KI fragst, wen soll ich denn nehmen für meinen Vorstand, immer irgend so einen Thomas vorschlagen. Und das ist das Problem. Wenn du schlechte Daten und Vorurteile in eine KI reingibst, wird sie das verstärken. Das Ding macht am Ende des Tages auch nur, wozu es programmiert wurde.
Hast du Angst vor KI?
In welche? Also ich habe relativ wenig Angst vor KI. Ich habe eher Angst davon, dass Leute KI falsch benutzen. Das macht mir mehr Angst als die KI selber. Dass irgendjemand mit einer KI massiven Blödsinn treibt. Davor habe ich viel mehr Angst. Als von einer KI selber. Weil diese Systeme immer nur das machen, worauf sie trainiert wurden, mit möglichst hoher Effizienz. Und meine Angst wäre eher, Johannes hat mal, ein Freund von mir hat mal dieses Beispiel so schön gebracht, den du einer KI sagst, die sehr weitgreifende Rechte hätte. Also theoretisch, du gibst alle Stromnetz, Lieferketten, sonst was in diese KI und du sagst dir, hey, deine Aufgabe ist jetzt möglichst viele Büroklammern zu machen. Dann wird dieses Ding alles tun, um möglichst viele Büroklammern herzustellen. Dann wird die jeden Strom dahin schicken, möglichst viele Büroklammern zu machen. Dann wird die alles Metall dahin leiten. Und das fehlt dann vielleicht am Herzschrittmacher oder im Krankenhaus oder ähnliches. Ja? Und das ist, davor habe ich mehr Angst, als dass irgendwie eine KI jetzt den Arnold Schwarzenegger als Terminator schickt und uns erschießt. Viel zu ineffizient. Ja, oder auch Jobs wegnimmt. KI, ja, es wird Jobs geben, die gefährdet sind durch KI. Da wird sich einiges tun. Aber auch da wird sich, also es wird sich viel verändern und ich persönlich habe keine Angst, weil ich halt, das habe ich erwähnt, du musst dich schnell eindenken in neue Sachverhalte und die Leute, die jetzt Bock haben, was zu lernen, was zu bewegen und auch offen sind, sich nochmal zu verändern, den kann ich nur mitgeben, habt da keine Angst vor KI, lasst euch darauf ein, nehmt das Zeug als cooles Werkzeug, um euren Job geiler zu machen oder sucht euch einen Job mit, indem ihr mit einer KI anderen Leuten helft, ihren Alltag geiler zu machen, dann habt ihr die nächsten Jahrzehnte einen sicheren Job.
Ich meine, welche Jobs sind denn, wie soll ich sagen, bedroht von der KI? Das sind jetzt, finde ich persönlich, nicht so viele. Also so, oder? Also mir fehlt jetzt so auf Anhieb irgendwie nur so ein, weiß nicht, Sekretärin oder sowas ein.
Ja, aber, und das ist auch dieses, nicht der Job der Sekretärin selber. Das Problem ist halt, dass es ähnlich wie, ja, ich glaube, Steve Jobs war das mit diesem Mind-Bicycle oder du kannst es wie ein Auto nehmen. Wenn du vorher Kutsche gefahren bist mit so Pferden, was relativ langsam war, dann hast du, keine Ahnung, vielleicht 5 Fässer Bier weggebracht hier in Franken als Bierkutscher. Wenn du jetzt auf einmal einen Lieferwagen hast, dann schaffst du halt 50. Und genauso ist es. Also KI wird viele Jobs und da gibt es mehr, vor allem jetzt in Richtung Juristen, wo viele Textaufgaben sind, wo viel Interpretation ist, wo du ganz viel auch dann Controlling, Accounting, also Buchhaltung und Controlling, wo du viele wiederkehrende Tätigkeiten hast, da wird es schon so sein, dass du immer noch einen Controller brauchst, du brauchst auch immer noch einen Buchhalter. Aber ein Buchhalter mit einer guten KI kann halt den Job machen, den vorher 10 gemacht haben. Und das heißt, da wird natürlich die Controllerin, die vorher den Job, ne, die jetzt den Job von 10 macht, die wird weiter ihren Job sicher haben. Und die anderen 9 müssen halt gucken, ob sie in einen Bereich kommen, dass sie die KI füttern. Weil dann wird es ungefähr, es gibt so jetzt Studien, die sagen, vorhersehen in den Bereichen, dass glaube so von, also wirklich so 2 aus 20, also 1 aus 10, und dafür brauchst du aber noch 6 weitere Leute, die den Unterbau mit Daten und KI machen. Also gehst du insgesamt runter von 20 auf so 8, aber von diesen 8 sind eben 6 in einem neuen Bereich. Also die arbeiten nicht mehr das klassische Controlling. Und deswegen ist ja, da wird es natürlich für die anderen 18, wenn die anderen 18 Controllerinnen und Controller jetzt keinen Bock haben, sich von Excel-Listen und Papierausdrucken wegzubewegen, dann wird es für die halt unbequem. Aber es ist genauso wie damals die Leute, die Kutsche gefahren haben und gesagt haben, ich glaube nicht ans Automobil. Da gibt es jetzt noch ein paar für Touris, aber nicht mehr so viel wie früher.
Na, Gott sei Dank haben wir die Branche gewechselt. Ne, Ellen?
Yep. Ja, da muss ich mir nämlich immer anhören, ja, mit der Juristerei, das ist ein sicherer Job, aber da hast du was Festes in der Hand. Aber wenn man sich das anschaut, ich finde, das ist eine Branche, weil so eine KI, die hat keine Emotionen. Und Emotionen sind im Gerichtssaal meistens nicht, also fehl am Platz.
Ja, und ich glaube, es wird schon noch auch Juristinnen und Juristen geben, die einen sicheren Job haben. Aber gerade in, also auch jetzt, wenn du ans, bei Juristerei denken viele ja direkt ans Gericht. Aber du hast ja ganz viele Juristinnen und Juristen, die auch im Unternehmen sind. Und wenn neue Richtlinie, neues Gesetz kommt, müssen die diese 100 Seiten Text durchlesen und gucken, was davon ist fürs Unternehmen überhaupt relevant und wie setze ich es dann um. Und den ersten Schritt kann eine KI halt einfach viel schneller und viel genauer als Juristinnen und Juristen. Und deswegen, ja, da wird dann halt eine Person da sitzen und nicht mehr 8.
Das erinnert mich gerade an die Folge mit Marvin, wo er das Futurama KI mit den Anwälten erzählt hatte. Witzig, dass wir da wieder hingekommen sind.
Ja, du kommst nicht mehr an KI im Moment vorbei. Ich will langsam KI-Hangover, ich kann es nicht mehr hören.
Aber erhellen wir jetzt mal hier diese Stimmung, das ist ja alles so ein bisschen dunkel gerade, ein bisschen negativ behaftet. Wir haben da noch so eine kleine...
Also das möchte ich so nicht stehen lassen. Also ich kenne halt vor allem auch wenige Controllerinnen oder Buchhalter, denen das Spaß macht, Sachen auszudrucken und Excel-Listen zu schubsen. Und auch wenig Juristen, die halt eigentlich sagen, boah, mir macht es Spaß, diesen Gesetzestext ewig zu durchforsten. Das Ding hilft dir dabei, den Teil deines Jobs, den du geil findest, mehr zu machen und den Teil, der dich nervt, weniger zu machen. Das ist eigentlich total geil, weil du mehr Zeit, weil du mehr Zeit für die coolen Sachen hast. Du hast halt mehr Zeit, dir zu überlegen, wie trage ich das vor? Wie, welche Argumente schlagen wie? Und, ne? Also das ist halt geil.
Ich habe mal gemerkt, dass du gerne berätst. Das ist sehr, sehr positiv. Aber ich ziehe uns jetzt in die Schattenseiten. Was magst du denn gar nicht an deinem Job? Das ist mir jetzt gerade was eingefallen. Das haben wir gar nicht aufgeschrieben. Was magst du so gar nicht?
Das haben wir doch immer so gemacht. Das funktioniert doch seit Jahren so. Das ist, also man muss immer noch viel, also oft, das ist ja natürlich ein Mindset auch immer, viele Leute noch davon überzeugen und ein bisschen dahin tragen, dass wir ihren Job cooler und einfacher machen und ihn nicht wegnehmen. Und auch diese Hürden zu überwinden, sagen, okay Leute, wir müssen uns da jetzt verändern, weil es hat sich draußen so viel verändert. Wir können jetzt nicht mehr einen Papierausdruck über die Straße tragen und eine Unterschrift machen, um eine 3,50 € Rechnung für ein Parkticket auf einer Dienstreise freizugeben. Macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist manchmal schon, das mag ich nicht am Job, anstrengend. Und oft wirst du halt dann doch, liebe IT-Kollegen, ich habe euch furchtbar lieb, aber ich bin kein ITler. Als Data-Mensch wirst du oft eben noch in die IT-Ecke geschoben. Und das ist manchmal etwas anstrengender zu sagen, nein, ich bin keine IT und ich kann dir nicht deinen Rechner reparieren.
Oh, Christian, ich habe da ein Problem.
Ja. Mein Drucker geht nicht. Ja, meiner auch nicht. Gut.
Welcher Drucker geht schon, albanfrei? Ja.
Ich glaube, es gibt nur einen Drucker, der wird immer durchgereicht. Ja. Der funktioniert. Genau.
Aber was findest du besonders gut an deinem Job? Also was macht dir da so richtig Spaß?
Wenn die Leute dann mal, wenn du Situationen hast, ich sage es mal, ich hatte ein Meeting, da haben wir was für einen Sales-Leiter gebaut. Und der hat es wirklich benutzt für ein echt großes Unternehmen. Und der hat unser Dashboard, was er mit uns gebaut hat, für sich und seine Sales-Leute wirklich benutzt. Und der hat die dann zusammen, also wirklich jetzt etwas überspitzt gesagt, zusammengefaltet, wenn die noch mit einer alten PowerPoint gekommen sind. Der hat gesagt, nein, wie jeder andere auch, benutzt du jetzt das Dashboard. Und das ist einfach cool, wenn die Leute dann danach sehen, geil, wir hatten vorher 3 Stunden Diskussionen und haben darüber gestritten, welche Zahl jetzt stimmt. sondern die treffen einfach schneller coole Entscheidungen, arbeiten gerne mit den Tools und das ist einfach, da gibt es nichts Geileres in dem Job, als zu sagen, cool, ich habe anderen Leuten geholfen, ihren Job besser, effizienter und mit mehr Spaß zu machen.
Ja, so ein Plan geht auf mäßig.
Genau, ja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. Das ist also das ist einfach geil. Und du sagst so, oder auch natürlich so diese kleinen Gefühle, wenn du mal irgendwie so dann im technischen Bereich warst und was gebastelt hast und auf einmal funktioniert es, nachdem du 3 Stunden irgendwie den letzten Strichpunkt gesucht hast oder irgendwo die Farbe nicht gefunden hast und es funktioniert auf einmal und es sieht geil aus. Das ist schon cool. Aber das macht Laune.
Das ist krass. Ja, aber man merkt auch richtig, dass du für deinen Job brennst. Und das ist halt Gold wert. Ne? Wenn du halt jemanden hast. Ich meine, Fluch und Segen gibt es immer überall in jedem Beruf. Ne?
Ja, aber das ist, also ich glaube, in welchen Job gibt es, der dir 100% der Zeit nur Spaß macht, wenn jemand den gefunden hat, echt herzlichen Glückwunsch, beneide euch ein bisschen, aber ich glaube, es gibt keinen Job der Welt, wo du 100% der Zeit alles mit shiny, happy Unicorn auf der Wiese machst.
Naja, so Vollzeit-Erbin wäre schon okay, ich weiß ja nicht,
wär dir da nicht langweilig?
Ich könnte meinen Tag planen. Ich wäre jeden Tag woanders. Ich habe schon so einen richtigen Plan, falls ich Erbin werde, was ich nicht werden werde. Aber gut, nur mal sicher. Aber bevor wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie Klischee kommen, ich sag immer unsere Lieblingskategorie. Ich weiß gar nicht, ob Ellen, magst du die Kategorie auch?
Ist auch deine Lieblingskategorie? Ich mag sie auch, ja.
Okay. Bevor wir da jetzt hinkommen, habe ich mal eine etwas andere Frage mitgebracht. Wenn Datenbanken sprechen könnten, welche Persönlichkeit hätten sie denn?
Die ist geil. Die Frage ist geil. Wenn Datenbanken sprechen könnten, die wären glaube ich, am ehesten so Buchhalter. Wenn man kennt ihr dieses DISC-Persönlichkeitsmodell?
Mhm.
Die ISG, also der dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, die wären sehr gewissenhaft. Also die wären quietschblau. Also sehr exakt. Ja, ich würde am ehesten sagen, wenn man ein Klischee raussuchen möchte, so Buchhalterin, Buchhalter, sehr exakt, sehr genau, auch natürlich ein Stückchen stetig, also auch freundlich, sie geben dir die Daten auch wieder her, wenn du sie lieb fragst. So wären die.
Also eine 45-jährige Angelika, die seit 20 Jahren Buchhaltung macht, so ungefähr.
Helena, aber da hast du hier bei dem Beleg vergessen, die Mehrwertsteuer korrekt in das richtige Feld einzutragen, so kann ich das leider nicht verarbeiten. Könntest du das bitte nochmal nachtragen?
Boah, wird mir ja voll auf den Senkel gehen. dann tauchen wir mal ein.
Oh,
wow. Joel, dann so. Schieß mal los. Was hast du für ein Klischee?
Klischee Nummer 1. Du hockst nur vor deinem Bildschirm und am besten in deinem stillen Kämmerchen. Ganz für dich allein.
Erster Teil ja, zweiter Teil nein. Also ja, du sitzt ganz viel der Zeit sitzt du am Rechner. Also es ist natürlich ein digitaler Job. Das heißt, ja, Rechnerarbeit ist viel. Gerade wenn du virtuelle Meetings hast, dann gehen die natürlich nur über den Bildschirm. Aber du bist halt in dem Data-Bereich nicht alleine. Du kannst gar nicht mehr alles alleine lösen und du musst schon viel, ganz erfreuen, dich in die anderen Abläufe reindenken. Das heißt, da musst du mit Leuten reden. Ja, es ist Bildschirmarbeit und ja, ich muss irgendwie gucken, dass mein körperlicher Verfall durch Sport aufgehalten wird oder hinausgezögert wird, da musst du dir wirklich schon auch eine Abwechslung suchen, das irgendwie hinzukriegen, körperlich fit zu bleiben. Ja, also 50-50.
50-50, ja. Ist aber auch okay. Also ich finde, wenn man so 50-50 nur am PC hockt, aber dann auch unterwegs ist, ist ja eigentlich auch ganz nice. Ich sehe da im Hintergrund, ist das Star Wars? Ich glaube Star Wars. Ja. Bist du eigentlich so ein typischer Nerd? Sagt man ja oft über diese Persönlichkeiten, die da im Techie-Bereich sind.
Die Nerdquote bei uns im Techie-Bereich ist hoch. Ja, das ist kein Klischee. Also, es ist ein Klischee, aber da ist was dran. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Mein Problem ist, ich bin für die Hardcore-Nerds nicht nerdy genug und für die normalen Leute zu nerdy. So würde ich mich beschreiben. Also, nach Standard von normalen Menschen bin ich Nerd. Für die Hardcore-Nerds, die sagen, naja, ein bisschen.
Also, würdest du dich jetzt nicht. Ich glaube, okay, es ist was anderes. Ich weiß, dass es was anderes ist. Du würdest dich nicht als Spock verkleiden, oder? Ist jetzt nicht Star Wars, aber...
Kommt drauf an, wenn es eine Motto-Party mit Star Trek ist, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber jetzt sonst zu Fasching oder sonst was eher nicht.
Okay, also gehst du nicht auf so Conventions?
Nee,
Okay. Wie viel hast du diese Range mal einordnen können von...
In meinen jungen Jahren war ich nerdiger und wilder. Da hat man jetzt nicht Conventions, das hieß dann Live-Action-Roleplay. Und ja, da ist man dann mit einer Metallrüstung und Schaumstoffschwertern raus auf die Wiese und hat wie einen Gandalf und Aragorn gespielt. Also ein bisschen anders. Liebe Rollenspielerinnen und Rollenspieler, die ihr zuhört, ja, es ist was anderes, aber wir müssen es der breiten Masse auch erklären können.
Er ist bestimmt sauer. Habt ihr falsch erklärt?
Ich nehme den Shitstorm, ist okay. Send them, I can handle it.
Also auch hier wieder 50-50.
Ja.
Unterbrechen. Aber hast du für uns einen kleinen Geheimtrick? Kann man eine Datenbank mit einem Klick optimieren? Gibt es irgendwas? Hast du so einen Ass im Ärmel?
Eine Datenbank kannst du, glaube ich, manche kannst du mit einem Klick optimieren, aber leider meistens nein. Das ist leider oft wie im Leben. An Grundlagen und harter Arbeit führt nichts vorbei. Sorry, es gibt die magische Abkürzung nicht. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, probiert es nicht mit magischen Abkürzungen. Die Zeit, die du da reinsteckst, wenn du die in die Grundlagen steckst und deinen Job ordentlich machst, kommst du in der gleichen Zeit weiter, als wenn du 50 Dead Ends an Abkürzungen ausprobierst.
Ja, das war jetzt gerade sehr inspirierend. Gerade so ein bisschen Klick gemacht bei mir. Nicht immer den einfachen Weg nehmen.
Ja, es ist leider so. Aber das ist, glaube ich, auch im Job wie überall. Wenn du versuchst, den einfachen Weg zu gehen, dann klatschst du ganz oft früher oder später klatschst du an einen Dead End. Also in so eine Sackgasse. Entschuldigung, das war jetzt Englisch. Also kommst du in so eine Sackgasse. Und ja, ich habe es auch versucht, manchmal Abkürzungen zu nehmen. Und immer wenn ich... Ja, wer hat es nicht versucht, aber oft, also eigentlich immer, wenn ich irgendwo versucht habe, einen leichten Weg zu gehen, kam irgendwann die Quittung und hat es mir hinten doppelt und dreifach in den Nacken geklatscht. Hm. It is what it is.
Jetzt kommen wir zum letzten Klischee. Bist du bereit?
Kann ich sein oder wird es jetzt sehr hart?
Kommt drauf an, was du draus machst. Okay. Du bist ja beratend tätig.
Ja.
Und beraten kommt ja von betrügen und verraten. Was hältst du davon?
Also ich bin jetzt nicht mehr in der klassischen Beratung, deswegen kann ich jetzt voll abledern. Das ist geil. Also ich bin ja jetzt in-house, also ich berate Kolleginnen und Kollegen als Angestellter. Und das Schöne ist, genau diesen Satz hat mir in meinem ersten Beratungsprojekt als Junior-Projekt der Projektleiter, der Abteilungsleiter bei einem deutschen DAX-Konzern ist, einmal um die Ohren gehauen. Er sagt, Christian, Berater? Ja, eure Berufsbezeichnung kommt genau von Betrügen und Verraten. Er hat es mit dem Augenzwinkern gemacht, weil er mich ja ein unglaublich cooler Typ ist. Und das Problem ist auch da wieder, es ist was dran. Aber es sind eben oft schwarze Schafe, die da rausstechen. Die hast du in jeder Branche, glaube ich. Also da hast du die und das bleibt hängen. Und das andere Problem ist, dass diese ganze Beratungsbranche im System drin ein paar Probleme hat. Und wenn du als Kundin oder Kunde deinen Berater versuchst zu drücken und abzuzocken, die müssen auch Geld verdienen. Die werden das versuchen, durch die Hintertür wieder rauszutragen, was du vorne einsparst. Das ist leider so. Und dazu sind die aber auch gezwungen, weil sie sonst gar nicht überleben könnten, weil sonst viele Kunden ja mit dem, wie sie agieren, auch die Beratung kaputt machen. Aber wenn du eine gute Beratung findest und mit denen fair und ehrlich zusammenarbeitest, dann bringen die auch Leistung für ihre Kohle. Manche mehr, manche weniger, das ist wie immer, das ist auch bei jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin, da hast du manche, die kriegen das gleiche Gehalt und die eine leistet mehr, der andere macht vielleicht ein bisschen weniger, aber die arbeiten alle fair für ihr Geld. Und wenn du eine gute Beratung findest und mit der ehrlich und offen zusammenarbeitest, dann stimmt das Klischee nicht, aber es kann halt schon echt. Ich habe auch echt Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, für das Geld habt ihr diese 10 Folien bekommen? Wow! Wow.
Ja, es ist halt, wenn man meistens nicht vergleicht, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Viele haben dann einen, lassen sich quasi von dem Tod quatschen und vergleichen es halt nicht mit jemand anderem, weil wenn man denkt, okay, jetzt habe ich schon so lange Zeit mit dem verbracht, dann gehe ich halt nicht woanders hin.
Ja, das ist das eine und das andere ist halt, gerade in dem vertrieblich, du bist auch vertrieblich so ein bisschen eingespannt. Mhm. Gerade in der Beratung hast du es, dass immer mehr Teile von der Beratungsleistung im Angebot schon verlangt werden. Also dass du vorab, dass die Beratung vorab Leistung erbringt und dann über den Preis, den es dann noch kostet, verglichen wird. Und wenn du, das muss halt jedem klar sein, wenn du Arbeit im Voraus bringst, musst du die irgendwann bezahlen. Und entweder transparent, dass du sagst, okay, jetzt bezahlst du für die erbrachte Angebotsleistung, oder halt intransparent, indem sie dir dann irgendwelche Quatschleistungen, die eigentlich echt nicht wertstiftend sind, dafür hinterher verkaufen. Ja, wenn du vorne versuchst zu sparen, zahlst du es hinten raus. Das ist wie wenn du ein Werkzeug, das billigste Werkzeug kaufst. Gibt es auch den Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, dann kaufst du einen Hammer, der kostet die Hälfte und der hält aber ein Viertel der Zeit. Oder eine Bohrmaschine, wo der, die halt einfach noch ein Viertel der Zeit kaputt ist von der teuren, dann zahlst du im Endeffekt mehr.
Hier würde ich mal sagen, Christian, du hast unsere Fragen überlebt. Ich hoffe, es war nicht ein zu heißer Stuhl für dich. Sag mal so. Oder war es ganz angenehm?
War ein super angenehmes Gespräch. Also bei zwei so guten Gastgeberinnen. Das ist doch, kommt man doch gut durch hier.
So muss das sein. Es ist gleich ein Aufruf für euch da draußen. Wenn ihr Bock habt, hier Gast zu sein, dann schreibt uns einfach. Findet unsere E-Mail in den Shownotes und uns natürlich auch auf Instagram. Jetzt reiche ich das Mikrofon an Ellen weiter.
Dann mache ich noch das kleine süße Outro dazu. Genau, also ihr könnt uns gerne schreiben, wollt ihr einmal Gast bei uns sein, über unsere E-Mail-Adresse, die findet ihr in den Shownotes oder über Instagram. Ansonsten bleibt euch noch übrig, aktiviert die Glocke, lasst uns ein Abo da, ein Like. Ihr könnt unseren Podcast auch gerne bewerten, das geht über alle Podcast-Plattformen, ganz easy. Ja, und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder.
Bis dann. Bis dann. Ciao.